Das Thema, das ich mir heute rausgesucht habe, ist die Dreieinigkeit. Da steckt das Wort Einigkeit drin. Und Einigkeit ist etwas, was für uns ganz wesentlich ist. Denn Jesus hat in Johannes 17, in so ziemlich seinem letzten Gebet vor seinem Tod, dafür gebetet, dass die Gemeinde zur Einigkeit und zur Einheit findet. Und deswegen ist es eigentlich umso bedauernswerter, dass gerade dieses Thema oft Uneinigkeit hervorbringt in der Gemeinde. Denn es gibt dort eben unterschiedliche Ansichten, das wissen wir auch. Ich kenne eine ganze Reihe von Geschwistern, die ich sehr schätze und die ich lieb habe, die aber dort ein anderes Verständnis haben. Und ich möchte versuchen, dass wir gemeinsam irgendwo das Wort Gottes befragen, danach, was die Bibel hierzu sagt. Denn wenn jemand Einigkeit schenken kann, dann ist es der Heilige Geist, der uns versprochen worden ist, damit er in alle Wahrheit führt. Und dazu wollen wir auch die Bibel aufschlagen. Und ich hoffe, dass niemand Anstoß nimmt, dass sich niemand angegriffen fühlt. Das ist nämlich nicht meine Absicht, sondern dass wir uns gemeinsam von Gott führen lassen in diesem doch wichtigen Thema. In dem Glaubenspunkt Nummer 2, der von der Dreieinigkeit spricht, da möchte ich mal den ersten Satz vorlesen. Dort heißt es: Es ist ein Gott, Doppelpunkt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei in Einheit verbunden von Ewigkeit her. Auf den ersten Blick erscheint das wie ein Widerspruch, von mehreren göttlichen Personen zu sprechen, denn die Bibel betont an vielen Stellen, wenn man ins Alte Testament schaut, dass es nur einen Gott gibt. Und wir wollen uns mal drei von diesen Stellen anschauen und wir werden etwas feststellen. Wenn wir in den größeren Zusammenhang schauen, dann werden wir sehen, warum betont die Bibel eigentlich einen Gott. Und wir werden sehen, das hat nicht etwas damit zu tun, zu sagen, es gibt nur eine göttliche Person, sondern es hat etwas damit zu tun, dass hier eine Abgrenzung geschieht gegenüber den heidnischen Göttern. Nehmen wir gleich eine Stelle in 5. Mose 6, Vers 4. Das ist eine ganz bekannte Stelle, wird auch gerne von den Juden zitiert. 5. Mose 6, Vers 4, wo von diesem einen Gott die Rede ist. Da heißt es: Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr oder ein Gott. Wir hatten heute in der Lektion auch die 10 Gebote und schon das erste Gebot beginnt damit, dass Gott sagt: Ich bin der Herr dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Einzahl. Nun, wie ist das zu verstehen? Auch hier heißt es: Höre Israel. Und es ist ja auch direkt nach den 10 Geboten. Im Kapitel vorher finden wir ja die 10 Gebote. Der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Es ist interessant, wenn man mal ein bisschen den größeren Zusammenhang betrachtet und auch in diesem Kapitel etwas weitergeht, worüber wird dann noch so gesprochen? Dann stößt man ein paar Verse weiter auf den Vers 13 und 14. Und dort heißt es: Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen sollst du schwören. Ihr sollt nicht anderen Göttern nachgehen, von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind. Denn ein eifernder Gott ist der Herr dein Gott in deiner Mitte. Das klingt doch schon recht ähnlich wie das, was wir in den 10 Geboten treffen. Der Herr ist Gott, ich bin dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es gibt einen Gott und das heißt, die anderen scheinbaren Götter, von denen die Nationen und die Heiden reden, sind keine Götter. Insofern nur ein Gott. Aber gehen wir weiter, ein anderes Beispiel. Einfach zwei Seiten zurück, 5. Mose 4, Vers 33. 5. Mose 4, Vers 33. Hat je ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer reden gehört, wie du sie reden gehört hast und ist am Leben geblieben? Oder hat je ein Gott versucht hinzugehen, um sich eine Nation mitten aus einer anderen Nation zu holen, durch Prüfungen, durch Zeichen und durch Wunder und durch Krieg und mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und durch große Schreckenstaten, nach allem, was der Herr, euer Gott, in Ägypten vor deinen Augen für euch getan hat? Du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, dass der Herr der alleinige Gott ist, außer ihm gibt es keinen. Also warum betont hier Gott? Ich bin alleine Gott, außer mir gibt es keinen, nur einen Gott. Oder wie begründet er das? Er erzählt von der Befreiung aus Ägypten, nicht wahr? Also von der Begegnung, du bist Gott persönlich begegnet, Sinai, du hast seine Stimme gehört und er hat durch große Zeichen und Wunder dich herausgeholt, mitten aus der Knechtschaft, mitten aus einer anderen Nation und hat gesagt, du gehörst jetzt mir. Und er fragt, ist sowas jemals schon mal passiert? Hat je ein Gott, in Klammern, von den ganzen anderen Göttern, von denen die Nationen, von den Heiden, von denen die Heiden immer reden, ist da schon mal sowas passiert? Nein. Und das Fazit ist dann, damit du erkennst, dass der Herr der alleinige Gott ist. Also inwiefern der alleinige Gott? Weil die anderen Götter der Heiden so etwas nie gemacht haben, weil die dazu völlig unfähig sind, weil sie gar keine Götter sind. Wieder die Abgrenzung zwischen dem wahren Gott und den heidnischen Götzen. Letztes Beispiel gehen wir in den Propheten Jesaja. Jesaja 45, Vers 5. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Außer mir ist kein Gott. Soweit. Auch hier, wenn man jetzt etwas weitergeht in dem Absatz, ein paar Verse runtergeht, dann kommen wir zu Vers 14. Warum wird hier betont, außer mir ist kein Gott? Vers 14. So spricht der Herr, der Reichtum Ägyptens und der Erwerb Äthiopiens und dieser Bär, Männer vom hohem Wuchs, werden zu dir übergehen und dir gehören, also Israel, zu dir. Sie werden dir nachfolgen, in Fesseln werden sie zu dir übergehen und sie werden sich vor dir niederwerfen, werden zu dir flehen. Gewiss, Gott ist in dir und sonst ist kein, gar kein Gott. Also warum sagen die Ägypter hier oder die Ägypter, genau, die Heiden, die irgendwann kommen und sich bekehren oder bekennen, den wahren Glauben bekennen, warum sagen sie, bei dir ist Gott, außer diesem Gott gibt es keinen Gott? Machen sie dann mit einer Aussage über die Gottheit, ob es ein oder zwei oder drei göttliche Personen gibt? Oder machen sie eine Aussage darüber, wo sie herkommen, was sie eigentlich gewohnt sind, nämlich ihre ganzen vielen Götter, und wo sie auf einmal festgestellt haben, die taugen ja alle nichts. Es gibt nur einen wahren Gott und der ist bei Israel. Das ist doch der Zusammenhang, oder? Also erneut stellen wir hier fest, diese Betonung, nur ein Gott, ist immer eine Abgrenzung gegenüber den falschen Göttern, gegenüber den Pseudo-Göttern, den Götzen. Woran zeigt sich, dass Gott der wahre Gott ist, der einzige Gott? Gott gibt selbst Gründe an. Und wir können dort direkt in diesem Kapitel bleiben, in Jesaja 45. Und ich habe da so vier Gründe gefunden, es gibt sicherlich noch mehr, wo Gott deutlich macht, deswegen bin ich Gott und alle anderen Götzen könnt ihr vergessen. Nummer 1 in Vers 12. Und ich lese mal den Vers und ich frage dann euch immer, was ist die Begründung für seine Göttlichkeit aus dem, was wir gelesen haben? Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Meine Hände haben die Himmel ausgespannt und all ihr Heer habe ich bestellt. Was ist die Begründung für seine Göttlichkeit? Das ist einfach.
Schöpfung.
Er ist der Schöpfer. Das ist Punkt Nummer 1. Und der Zusammenhang hier, das wird jetzt in dem einen Vers nicht so deutlich, aber der Zusammenhang von dem ganzen Kapitel ist eben, dass Gott betont seine Göttlichkeit gegenüber allen anderen Götzen. Punkt Nummer 2, gehen wir in Vers 21. Berichtet und bringt Beweise herbei. Ja, sollen sie sich miteinander beraten. Wer hat dies von alters her hören lassen, schon längst es verkündet? Nicht ich, der Herr, und sonst gibt es keinen Gott außer mir. Also da steht es direkt im Text drin. Es gibt keinen Gott außer mir. Und wie begründet er das? Seine Exklusivität als Gott? Genau. Berichtet, bringt Beweise. Wer hat dies, also das, was passieren soll, schon von alters verkündet? Wer hat es vorhergesagt? Wer wusste es schon immer? Sagt, ich war es. Außer mir gibt es keinen Gott. Also der Grund Nummer 2 für die Göttlichkeit ist, er sieht die Zukunft voraus. Er gibt echte Prophezeiungen, Prophetie. Nummer 3. Das ist auch noch Vers 21 und Vers 22. Einen gerechten, also nochmal, und es ist sonst kein Gott außer mir. Ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir. Vers 22. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und sonst keiner. Was ist die Begründung Nummer 3 dafür, dass er Gott ist, er allein? Bitte? Erlöser, genau. Erlöser oder Retter. Er sagt, außer mir kann keiner retten. Und das beweist, nur er ist Gott. Punkt Nummer 4, gehen wir etwas zurück. Jesaja 43, Vers 10. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir wurde kein Gott gebildet und nach mir wird keiner sein. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Ich habe verkündigt und gerettet und hören lassen, das ist wieder die Rettung und die Zukunft vorhersagen, und kein fremder Gott war unter euch. Gott ist alleine Gott. Wie wird das hier begründet? Vielleicht nicht ganz so offensichtlich zu sehen.
Dass er immer unter ihnen gewohnt hat.
Dass er, ja, er war immer bei ihnen. Schaut mal nochmal in den Vers 10, in den letzten Satz von Vers 10.
Vor ihm ist keiner bei ihm.
Genau, vor mir war keiner, sagt er. Und? Nach mir wird auch keiner sein. Was drückt er damit eigentlich aus? Ewigkeit, nicht wahr, Alfred?
Dass eine bestimmte Zeit auch auf Erden sein wird. Es wird in diesem Text eigentlich auch...
Ach so, dass er auf die Erde kommen wird,
ja.
Meinst du? Vielleicht, habe ich jetzt nicht gesehen, aber vielleicht steckt es auch drin, ja? Wo siehst du das?
Wo es auf allem heißt, nach mir wird es keinen mehr geben.
Also, ach so, ja.
Praktisch wie er auf Erden war. Es ist ja, er geht ja dann von der Erde wieder. Also das heißt,
Du verstehst jetzt dieses, vor mir wurde kein Gott gebildet, auf die Menschwerdung. Da entsteht ein Gott, ja. Das ist eher eine Anspielung, was hier gesagt wird, auf dieses, ja, wird ein Gott gebildet? Nein. Aber die Götzen, die wurden gebildet. Also er gebraucht praktisch die Sprache der Götzen, die werden nämlich hergestellt. Aber er sagt, ich war ja vor allem da. Vor mir wurde kein Gott gebildet. Und auch nach mir wird keiner sein. Dazwischen, ja, da gibt's Götzen aus Holz, aus Stein und so weiter. Eine kurze Zeit lang gibt's die. Aber vor mir und nach mir wird sie nicht mehr geben, weil ich schon immer da war. Also das ist ein Ausdruck für Ewigkeit, für Zeitlosigkeit. Und wir werden auch noch andere Texte lesen dann im Verlauf, wo Gott sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Anfang und das Ende. Und das drückt das Gleiche aus, nur mit ein bisschen anderen Worten. Ich war schon immer da. Ich bin ewig. Gott ist ewig. Also vier Gründe haben wir jetzt gefunden, wie Gott selbst begründet, warum er der einzige Gott ist, der wahre Gott. Er sagt, er ist der Schöpfer. Zweitens, er sieht die Zukunft. Drittens, er ist allein der Retter, Erlöser. Und viertens, er war schon immer da. Er ist ewig. Halten wir das fest. Gott betont seine Einzigartigkeit. Ihr könnt viele andere Stellen finden, wenn ihr das Alte Testament durchlest. Er betont seine Einzigartigkeit meistens im Zusammenhang, im Vergleich mit den Götzen. Dass er der einzig wahre Gott ist und die Götzen nichts sind. Es ist keine Aussage hier beabsichtigt über die Gottheit an sich. Nun, es gibt keinen Streit und keinen Zweifel darüber. Ich möchte jetzt weitergehen und über Vater, Sohn und Geist nachdenken und schauen, was sagt die Bibel darüber. Es gibt keinen Streit und Einigkeit darüber, dass der Vater ganz Gott ist, uneingeschränkt Gott. Dass alle Eigenschaften, die wir jetzt gelesen haben, dass sie auf den Vater zutreffen. Und etwas anders ist es beim Sohn, bei Jesus Christus. Und da möchte ich jetzt mit euch in die Bibel gehen und die Frage stellen, wer ist Jesus Christus? Die Schrift zeigt uns, dass er sowohl Menschensohn ist, als auch Gottes Sohn. Beides sind Titel, die auf ihn verwendet werden. Und dass Jesus ein normaler Mensch war, das ist offensichtlich. Denn seine Umgebung hat ihn genauso behandelt als einen der ihren. Was ist passiert, als er nach Nazareth kam, seine Heimatstadt, und dort gepredigt hat in der Synagoge? Da waren sie einerseits erstaunt und dann sagten sie aber, den kennen wir doch. Der war doch bei uns die ganze Zeit. Das ist doch der Sohn vom Josef. Und seine Brüder und seine Schwestern, die kennen wir doch auch. Also in ihren Augen war er ein normaler Mensch. Äußerlich hat ihn nichts gekennzeichnet als etwas Besonderes und schon gar nicht als Gottes Sohn. Es ist offensichtlich daran, wie die Menschen ihn behandelt haben, dass er ein normaler Mensch war. Aber wo sind die Hinweise dafür, dass er mehr war? Dass er auch Gott war? Schauen wir uns das mal an. Ich habe 9 Punkte habe ich rausgesucht, die wollen wir schnell durchgehen. Nummer 1. Jesus beansprucht den Gottesnamen Ich Bin. 2. Mose 3, Vers 14. Da gibt Gott selbst sich diesen Namen, als er Mose begegnet im brennenden Dornbusch. Und Mose stellt dann die Frage, naja, wenn ich zum Volk gehe, was soll ich denn sagen? Welcher Gott hat mich geschickt? Wie heißt du denn? 2. Mose 3, Vers 14. Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. So sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ich bin. Wir kennen auch den Gottesnamen Jehova oder Yahweh. Man weiß nicht ganz genau, wie der eigentlich ausgesprochen wurde. Und dieses Wort ist verwandt mit dem hebräischen Wort für sein. Ich bin. Du bist sein. Ja? Und das wird hier gut ausgedrückt. Manche sagen, dass dieser Name Jehova eigentlich bedeutet der Seiende. Also auch so ein Ausdruck für Ewigkeit, für Existenz. Derjenige, der da ist, der schon immer da war. Ich bin. Jetzt gehen wir ins Neue Testament, Johannes 8, Vers 58, wo Jesus sich in einem Streitgespräch befindet mit den Juden, wie das ja öfter der Fall war im Johannesevangelium. Und er sagt ihnen, dass Abraham seinen Tag gesehen hat. Da sagen die Juden, Vers 57, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Und das ist ein interessanter Satz. Zuerst mal, grammatisch gesehen, vom Deutschen her stimmt hier eigentlich nicht die Zeitform. Denn wenn ich sagen würde zu Gerhard, ehe du gekommen bist, war ich schon hier. Dann würde ich Vergangenheit nehmen, ne? Ich würde sagen, ehe du hier warst, war ich da. Und auch bei Jesus würde man eigentlich erwarten, dass er sagt, ehe Abraham war, war ich. Aber er benutzt die Gegenwartsform. Das ist ein Punkt. Ehe Abraham war, bin ich. Das ist noch ein stärkerer Ausdruck, der deutet so hin in dieses ewig Seiende. Ich war nicht nur, sondern ich bin. Ich war schon immer. Und der andere Punkt ist, dass im Deutschen wir sagen, ehe Abraham war, bin ich. Wir drehen das Ich und das Bin um. Das hat was mit unserer deutschen Grammatik zu tun. Aber im Griechischen ist es andersrum. Da steht wörtlich, ehe Abraham war, Komma, ich bin. Also das ist genau der Gottesname. Ich bin. Wie verstehen die Juden das?
Genau richtig.
Sie verstehen es genau richtig. Sie verstehen es so, sie haben gespürt, gewusst, was Jesus hier sagt, was er eigentlich in Anspruch nimmt. War nicht einfach nur zu sagen, ich bin älter als Abraham, sondern er sagt eigentlich, ich bin der Ich Bin. Vers 59, da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Steinigung war die Strafe nach dem mosaischen Gesetz für Gotteslästerung. Und das wollten sie hier ausführen, weil er hat den Titel Gottes für sich in Anspruch genommen. Er hat nicht nur gesagt, ich bin älter, sondern ich bin der ewige Gott. Punkt Nummer 1, für Jesu Göttlichkeit. Er beansprucht den Gottesnamen. Punkt 2, Jesus beansprucht den Titel Herr, der im Neuen Testament anstelle des Gottesnamens Jehova gebraucht wird. Also wenn im Neuen Testament das Alte zitiert wird, steht dort nicht Jehova, sondern da wird der griechische Begriff für Herr eingesetzt. Was bei uns in der Lutherbibel dann auch oder in anderen in diesen Kapitelchen steht, in den Großbuchstaben, Herr. Steht meistens auch nicht Jehova oder Yahweh, sondern Herr. Und das kommt eigentlich aus dem Neuen Testament, dass sie das auch so gemacht haben. Statt dem Gottesnamen steht Herr dort. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 13, ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und ihr sagt recht, denn ich bin es. Das hat schon eine besondere Bedeutung, denn Jesus sagt an anderer Stelle auch, ihr sollt nicht euch Meister nennen lassen, ihr sollt euch nicht Vater nennen lassen, denn nur einer ist euer Vater, einer ist euer Meister. Aber hier sagt er bewusst, ihr nennt mich Herr und ihr sagt recht, denn ich bin es. Das war mehr als nur eine Höflichkeitsform zwischen Diener und Herr. Nummer 3, Jesus lässt sich Gott nennen. In Johannes 20, 28, Thomas antwortete ihm und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Viertens, Jesus beansprucht, das vollkommene Ebenbild des Vaters zu sein. Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Fünftens, Jesus beansprucht dieselbe Ehre für sich wie für den Vater. Johannes 5, 22 und 23. Der Vater richtet niemand, sondern das ganze Gericht hatte dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Johannes 5, Vers 23 ist es. Punkt Nummer 6. Jesus beansprucht, alles zu besitzen, was der Vater besitzt. Johannes 16, Vers 15. Alles, was der Vater hat, ist mein. Wow. Wer kann sowas von sich behaupten? Punkt Nummer 7. Jesus nannte sich selbst Gottes Sohn und setzte sich damit Gott gleich. Denn nach biblischem Verständnis ist der Sohn letztlich dasselbe wie der Vater. In dem im höchsten Sinne bedeutet Sohn dasselbe wie der Vater. Und die Juden haben es auch so verstanden. Das sehen wir hier in Johannes 5, Vers 18. Johannes 5, Vers 18. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, ihrer Meinung nach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und, was bedeutete das? Und sich so selbst Gott gleich machte. Gott identisch, da steht das Wort Isos, das ist ein recht starkes Wort, das heißt so viel wie identisch. Er machte sich selbst zu Gott, indem er sich Gottes Sohn nannte. Im endgültigen, im höchsten Sinne. Und natürlich wollten sie dann auch wieder deswegen töten. Punkt Nummer 8. Jesus nennt sich eins mit Gott Vater. Johannes 10, Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Und das ist dieselbe Reaktion von den Juden. Vers 31, sie wollen ihn wieder steinigen. Und dann in 33 begründen sie das. Wegen Lästerung, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Punkt Nummer 9. Jesus beansprucht die göttliche Vollmacht, Sünden zu vergeben. Lukas 5, 20. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, das war dieser Gelähmte, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Vers 21, die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen, wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Jesus hat diese göttliche Vollmacht für sich beansprucht. Christus offenbart sich als Gott im Neuen Testament. Und auch die vier Eigenschaften, die wir im Alten Testament sehen, für die Wahrhaftigkeit Gottes, dafür, dass er sagt, nur ich bin Gott, finden wir bei Christus wieder. Nummer 1, Schöpfer. Kolosser 1, 16 sagt, in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Und in Johannes 1, Vers 3 lesen wir sogar, denn hier wird manchmal ein Unterschied gemacht zwischen Schaffen und Zeugen. Aber Johannes 1, Vers 3 sagt sogar, alles, was geworden ist, und das schließt Schaffen und Zeugen ein. Alles, was irgendwie entstanden ist, auf irgendeine Weise, ist durch ihn geworden, durch Christus. Und nichts, was geworden ist, ist ohne ihn geworden. Das ist eine deutlicher, kategorischer kann man das gar nicht sagen. Alles, was irgendwie einen Anfang hatte, entstanden ist, ist durch Christus entstanden. Und deswegen hat er keinen Anfang. Er ist der Schöpfer. Punkt Nummer 2, er sieht die Zukunft. Nur ein vielleicht bisschen banales Beispiel dafür. Matthäus 24 hat Jesus über das Ende der Welt prophezeit. Aber hier in Matthäus 26, Vers 34, spricht Jesus zu Petrus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Woher wusste das Jesus? Er kannte die Zukunft. Punkt Nummer 3, er ist Retter. Das ist ja offensichtlich. Er ist der Erlöser der Welt. 1. Johannes 4, Vers 14 sagt, wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Und Nummer 4, er ist ewig. Gehen wir in die Offenbarung. Offenbarung 22, Vers 13. Ich bin das Alpha und das Omega. Alpha und Omega, wir sagen heute so ein bisschen abgekürzt, ich bin das A und das O. Was bedeutet das eigentlich? Woher kommt das? Weiß das jemand? Woher kommt diese Redewendung, das A und das O?
Griechisch ist Alpha und
Beta. Genau. Das ist das Alpha und Omega ist das, der erste und der letzte Buchstabe vom griechischen Alphabet. Also wir würden sagen das A und das Z. Und so genau in diesem Sinn geht es dann auch weiter. Ich bin das Alpha und das Omega, der erste und der letzte, der Anfang und das Ende. Wichtig ist, dass Jesus hier nicht sagt, dass er einen Anfang hat, sondern dass er der Anfang ist. Und das bedeutet, alles, was irgendwie besteht, ist umfasst von seiner Existenz. Wie wir auch im Alten Testament gelesen haben, ich war vorher schon da und ich werde auch danach noch da sein. Er ist ewig. Das sind menschliche Begriffe, weil Gott hat eigentlich keinen Anfang und er hat auch kein Ende. Aber es soll damit verdeutlicht werden, dass er ewig ist. Ich bin der Erste und der Letzte. Also das ist nicht wörtlich zu verstehen, sonst würde das keinen Sinn machen. Denn es gibt kein Ende, es gibt keinen Letzten, sondern es bedeutet, ich war schon immer da und ich werde immer da sein. Das ist eine Bildsprache. Und die Hebräer haben sehr vieles bildlich ausgedrückt. Hätte Christus einen Anfang, ganz egal, ob wir davon reden, dass er geschaffen wurde oder dass er gezeugt wurde als Sohn, dürfte er dann wirklich sagen, ich bin der Erste? Wäre das nicht ein göttliches Vorrecht des Vaters zu sagen, ich bin der Anfang, mit vollstem Recht? Ich denke schon. Dann hätte Jesus sagen müssen, ich bin der Zweite und nicht der Erste. Dann hätte er diese Ehre dem Vater geben müssen. Aber das tut er nicht. Stattdessen stellt er sich dem ewigen Gott, Jehova, dem Herrn, gleich, von dem es heißt, Jesaja 44, 6, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen, ich bin der Erste und bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Wenn der Vater hier davon spricht, außer mir gibt es keinen Gott, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, wie kann dann der Sohn das Gleiche von sich sagen und auch sagen, ich bin der Erste und der Letzte? Weil dieses Es gibt keinen Gott außer mir keine Abgrenzung ist. Das ist keine Konkurrenz zwischen Vater und Sohn und Geist, sondern eine Abgrenzung gegenüber den heidischen Götzen. So zeigt es der Zusammenhang und so macht es dann auch Sinn, die Aussage. Jetzt gehen wir aber mal ins Neue Testament zu einem Vers, der oft so verstanden wird als eine Abgrenzung zwischen Vater und Sohn. Und das ist Johannes 17, Vers 3. Johannes 17, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Schon wenn wir das Alte Testament lesen, kommen wir hier eigentlich auf die Spur, dass das nicht so gemeint ist wahrscheinlich. Denn so wie im Alten Testament immer der wahre Gott eine Abgrenzung zu den Göttern war, so macht es auch hier absolut Sinn, das zu verstehen. Du bist der allein wahre Gott, denn was ist das Gegenteil von wahrer Gott? Ein falscher Gott natürlich. Also nicht ein wahrer Gott, weil du der Anfang von allem bist und dann gibt es noch einen anderen Gott, der steht ein bisschen darunter sozusagen, denn er hatte einen Anfang, sondern wahrer Gott und falscher Gott. Er gebraucht die gleichen Formulierungen, die wir andauernd im Alten Testament wiederfinden. Ich bin Gott und sonst keiner. Du bist allein der wahre Gott. Alle Götzen sind nichts. Lesen wir noch zwei andere Stellen, die deutlich machen, dass dieses allein nicht so gemeint sein kann, als Abgrenzung zwischen Vater und Sohn. Und zwar Johannes 5, Vers 44. Also selbes Buch. Ist immer gut, wenn man aus demselben Buch auch etwas nimmt, um bestimmte Redewendungen zu erklären. Denn jeder Schreiber hat einfach auch so seine bestimmte Ausdrucksweise. Da spricht Jesus zu den Juden. Er sagt, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt, und die Ehre, die von Gott allein ist, nicht sucht. Oder das kann man eben auch übersetzen, wie steht es bei euch?
Wo war es genau gestanden?
Johannes 5, 44.
Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn ihr seid stets bereit, euch gegenseitig zu ehren. Die Ehre aber, die nur von Gott kommen kann, bedeutet euch nichts.
Mhm. Okay, man kann diesen Vers auch, also in der revidierten Elberfelder, wo ich ihn rausgezogen habe, da steht, die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, steht auch in der Schlachter. Ja. Was passiert, wenn wir diesen Text so verstehen, wie Johannes 17, Vers 3 ausgelegt wird manchmal von Nicht-Trinitariern? Du bist allein der wahre Gott. Also ist die Göttlichkeit des Sohnes von einer anderen Qualität. Du bist der alleinige Gott. Was würde das über den Sohn sagen? Dass er kann, ja?
Ja, das kommt auch ein bisschen schwanger raus. Weil ich meine, du kannst, entweder bist du allmächtig, allwissend und ewig und damit göttlich, oder du bist das Gegenteil davon und dann bist du nicht göttlich. So halt, geht einfach rein.
Okay, das ist, kann man so sehen, aber rein aus diesem Text jetzt, Johannes 5, 44, wenn er sagt, du bist der alleinige Gott, dann würde das bedeuten, ich bin kein Gott. Na? Vorher sagte er, du bist allein der wahre Gott, ich bin nicht der wahre Gott. Jetzt sagt er, du bist alleine Gott, ich bin kein Gott. Das wäre die Konsequenz, wenn ich das nach derselben Logik auslege. Da kommen wir ja in großen Widerspruch. Noch einen anderen Vers. Markus 10, Vers 17. Das ist die Geschichte mit dem reichen Jüngling. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Was wäre die Konsequenz, wenn wir das so auslegen würden? Allein wahrer Gott, ich bin kein wahrer Gott. Du bist Gott, allein Gott, ich bin kein Gott. Nur einer ist gut, ich bin nicht gut. Also, wenn wir das wörtlich nehmen würden, dann würde dort herauskommen, dass Jesus nicht nur nicht wahrer Gott ist, er ist auch nicht Gott und er ist auch nicht gut. Dann wäre er ein Mensch wie wir. Und es ist ja offensichtlich, dass das nicht die Aussage der Bibel ist. Also die Bibel legt sich selbst aus. Wir müssen diese Stellen im Zusammenhang sehen und dann wird auch deutlich, wie wir vielleicht einen Vers, der ein bisschen schwieriger ist, richtig einordnen können im Gesamtzusammenhang, dass es Sinn macht. Und hier zeigt sich, diese Art des Verständnisses von Johannes 17,3 passt nicht in das Gesamtverständnis der Bibel. Die Bibel drückt sich so nicht aus. Die Apostel bezeugen auch, dass Jesu Göttlichkeit uneingeschränkt ist. Zwei Verse dazu. Einmal Philipper 2, Vers 6. Dort heißt es, er war Gott gleich. Und da steht wieder dieses starke Wort im Griechischen. Da gibt es nämlich zwei Worte. Einmal homoios, das heißt gleich oder auch ähnlich. Und dann gibt es dieses isos, das heißt so viel wie identisch. Das ist stärker als das andere. Und hier steht, er war Gott gleich. Isos, er war ihm gleich, er war identisch. Dann in Kolosser 2, Vers 9. Da heißt es, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Keine Einschränkung. Alles, was göttlich ist, alles, was Gott umfasst, die ganze Fülle, ist in Christus. Es gibt nicht mehr Gott als in Christus uns begegnet, im Sinne der Göttlichkeit. Gehen wir einen Schritt weiter zum Heiligen Geist. Lukas 1, da ist der Engel, der Maria die Geburt Jesu ankündigt, Lukas 1, Vers 35, Und jetzt achtet mal darauf, wie hier begründet wird, dass dieses Kind, das geboren werden soll, ein Sohn Gottes ist. Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Also der Engel sagt, das Kind, das geboren wird, ist nicht einfach nur ein Mensch. Es ist göttlich. Was ist die Begründung? Ja?
Weil der Heilige Geist auch göttlich ist.
Die Begründung ist, weil der Heilige Geist ihn gezeugt hat. Und deswegen muss er Gott sein. Versteht ihr, sonst würde das ja keinen Sinn machen. Eine Kraft nur, oder auch eine Person, die selbst gar nicht göttlich ist, kann doch nicht ein Kind zeugen, das dann Sohn Gottes genannt wird. Michaela.
In dem Psalmen heißt es ja auch, heute habe ich dich gezeugt. Und da spricht Gott. Und das ist jetzt die Erfüllung davon. Und da ist es der Heilige Geist. Also wenn du die beiden zusammenbringst, ist der Heilige Geist Gott.
Okay, das ist auch ein interessanter Text. Heute habe ich dich gezeugt. Wobei, da haben wir heute nicht die Zeit zu. Aber wenn man sich den mal genauer anschaut, ja, das ist aus Psalm 2 und das wird in Hebräer 1 dann auch wiederholt und auch in der Apostelgeschichte kommt das vor, dann hat das eigentlich gar nicht mit der Menschwerdung zu tun, sondern es hat was zu tun mit der Auferstehung und vor allem mit seiner Erhöhung nach der Himmelfahrt. Er wird wieder eingesetzt in die Stellung als Sohn. Ja? Sohn hier drückt einen Status aus, eine Position. Und das Zeugen ist nur ein bildlicher Ausdruck für Einsetzung. Ich mache dich jetzt zum Sohn. Ich setze dich auf den Thron. Ja, du hast alle Macht. Und diese Einsetzung wird bildlich beschrieben als Zeugung. Er wird zum Sohn gemacht. Das ist eigentlich so der Hintergrund von Psalm 2. Also nach meinem Verständnis zumindest habe ich das bisher nicht sehen können, dass das sich eigentlich überhaupt auf die Menschwerdung bezieht. Und das ist eigentlich ein ganz starker Vers, der der Ausdruck, was es eigentlich bedeutet, Sohn Gottes zu sein. Da geht es nicht um Entstehung, sondern um Status und um das Wesen, um sein göttliches Wesen. Das wird ausgedrückt durch den Begriff Sohn Gottes. Der Heilige Geist muss Gott sein, denn er hat Gottes Sohn gezeugt. Der Heilige Geist ist auch der Stellvertreter Jesu auf Erden nach Jesu Weggang. Johannes 14, Vers 16. Als Jesus ihn ankündigt, sagt er, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Dieses Wort andere, da gibt es wieder zwei Worte im Griechischen. Da gibt es ein Wort, das drückt aus unterschiedlich. Heteros, das haben wir zum Beispiel bei heterosexuell. Heterosexuell bedeutet eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Zwei unterschiedliche Geschlechter. Aber allos ist etwas schwächer. Drückt nicht die Unterschiedlichkeit aus, sondern sagt mehr so, der Nächste, ein weiterer. Ja? Also wenn ich zum Beispiel sage, mir fällt jetzt spontan gerade kein gutes Beispiel an, aber so ein bisschen wie beim Arzt, ja, der Nächste bitte. Da kommt noch ein anderer Patient. Das heißt nicht, der ist völlig anders, sondern da ist noch einer. Das heißt, ein weiterer von derselben Qualität. Nicht einer, der ganz anders ist, sondern ein weiterer. Das wird hier zum Ausdruck gebracht. Jesus spricht von einem anderen Beistand, weil er selbst nämlich der erste Beistand war. 1. Johannes 2, Vers 1, brauchen wir jetzt nicht aufzuschlagen. 1. Johannes 2, Vers 1, da wird Christus der Beistand genannt. Und ist der einzige, der im Neuen Testament Beistand genannt wird. Christus war der erste Beistand. Und als er wegging, da brauchte man einen anderen. Also nicht einer, der völlig anders war, sondern, er hat jetzt einer gefehlt. Da muss einer die Lücke ausfüllen. Das ist die Bedeutung von ich werde den Vater bitten, er wird euch einen anderen Beistand geben. Es ging nicht darum, dass der unterschiedlich sein sollte, sondern dass er die Lücke ausfüllt, die Jesus hinterlässt. Ein Stellvertreter. Ja. Gut, es gibt viele andere Texte, die deutlich machen, dass der Heilige Geist nicht nur göttlich ist, sondern auch eine Person ist. Und die gehe ich jetzt nur ganz schnell durch, können wir nicht aufschlagen. Johannes 3, 5, er bewirkt die Wiedergeburt des Menschen. 2. Korinther 3, 3, er heiligt den Menschen, indem er ihm das Gesetz aufs Herz schreibt. 2. Korinther 3, 18, er verwandelt den Menschen in das Bild Jesu. Also es sind alles Dinge, die sehr in Richtung Persönlichkeit deuten. Denn das sind, Heiligung ist nicht etwas, das deine Kraft an uns wirkt, sondern Heiligung ist, wir haben in der Lektion darüber gesprochen, Heiligung geschieht in der Begegnung mit einer Person, dass ich mit jemand Gemeinschaft habe und verändert werde durch die Gemeinschaft. Ja, eine Kraft kann mich nicht heiligen, weil sie kann meinen Charakter nicht prägen. Nur eine Person kann mich verwandeln. Und ich kann ihr ähnlich werden. Michaela.
Und die Verheißung heißt ja auch, dass Gott uns heiligt. Und die Texte in Korinther, die du angesprochen hast, da zeigt es eben, wie das der Heilige Geist macht. Das ist die Erklärung. Und damit zeigt es ja auch wieder, dass der Heilige Geist Gott ist.
Ja, ja. Römer 8, 26, er verwendet sich für uns vor Gott in unaussprechlichen Seufzern. Also er ist ein Fürsprecher. Er tritt für uns ein, eine persönliche Aufgabe. Apostelgeschichte 5, 32, er ist Zeuge für das Evangelium. Zeuge kann wirklich nur eine Person sein. Manchmal wird es auch bildlich gebraucht, ja. Auch die Schöpfung ist ein Zeuge. Aber eigentlich ist ein Zeuge immer eine Person. Denn sie muss etwas bezeugen, was sie gesehen hat. Johannes 14, 26, er lehrt die Menschen, er ist ein Lehrer, er erinnert sie. 1. Korinther 12, Vers 11, er hat einen eigenen Willen. Epheser 4, Vers 30, er kann betrübt werden. Alles Eigenschaften einer Person. Markus 3, 29, er kann gelästert werden. Lästerung hat meist die Bedeutung, dass man etwas Unangemessenes gegen Gott sagt. Das deutet auch schon darauf hin, dass er Gott ist. Und Jesus sagt, manchmal, ja, ist auch das Verständnis da, dass der Geist keine eigenständige Persönlichkeit ist, sondern er ist der Geist Jesu. Oder der Geist des Vaters. Oder beides. Aber Jesus sagt hier in Matthäus 12, 32, das können wir zusammen aufschlagen. Matthäus 12, 32. Es wird ein bisschen länger, aber nicht mehr sehr lang. Also noch ein bisschen durchhalten. Wir haben es bald geschafft. Genau, macht noch mal das Fenster auf, bisschen frische Luft, das tut uns gut. Jetzt stellt euch vor, der Geist wäre ein Teil Jesu. Matthäus 12, Vers 32. Welchen Sinn würde dann dieser Vers machen? Und wer irgendein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, gegen Jesus, dem wird vergeben werden. Wer aber irgend gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden. Macht keinen Sinn, oder? Wenn ich sage, es ist der Geist Jesu, welchen Sinn würde es machen, wenn Jesus sagt, wenn ihr mich lästert oder ein Wort gegen mich redet, das kann vergeben werden. Aber gegen meinen Geist, das kann nicht vergeben werden. Das ist ja das Gleiche. Das ist ja kein Unterschied. Jesus redet hier von sich und vom Geist als zwei unterschiedlichen Personen. Anders kann man den Text nicht sinnvoll verstehen. Ein anderer Hinweis dafür, dass es zwei unterschiedliche Personen sein müssen. Johannes 16, Vers 12 und folgende. Johannes 16, Vers 12 und folgende. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Also Jesus sagt, der Heilige Geist wird nicht aus sich reden, sondern was jemand anders ihm sagt, was er hört. Was er hört, wird er reden und weitergeben. Wer sagt ihm etwas? Oder woher kommt das? Vers 14. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Also woher kommt das, was der Heilige Geist hört und dann weitergibt? Von Christus. Aber wenn dieser Geist Christus selbst sein soll, macht der Vers keinen Sinn. Es muss zwei unterschiedliche Personen sein. Und noch etwas anderes, was ganz wichtig ist. Vers 14 sagt, er wird mich verherrlichen. Nun ist jetzt etwas ganz Entscheidendes, dass Christus niemals sich selbst verherrlicht hat, sondern sein ganzes Leben auf der Erde war wofür? Für die Verherrlichung wessen? Des Vaters. Er hat alles für den Vater getan. Und dieses selbe Prinzip erkennen wir, wenn der Heilige Geist kommt, als dritte Person der Gottheit. Er redet nicht aus sich selbst, er verherrlicht nicht sich selbst, sondern er verherrlicht jemand anders, nämlich den Sohn. Der wird in den Vordergrund gerückt. Das ist ein göttliches Prinzip, weil es zeigt das Wesen Gottes. Gott ist selbstlos, stellt sich nicht selbst im Mittelpunkt, obwohl er das absolut könnte und sagt, ja, ich bin der King des Universums, sondern er ist für andere da, er gibt, er deutet auf andere hin. Das hat Christus offenbart, dadurch, dass er den Vater verherrlicht hat und nie sich selbst in den Mittelpunkt gestellt hat. Und das gleiche Wesen offenbart der Heilige Geist, indem er den Sohn verherrlicht. Aber dieses Wesen Gottes wird nicht erkannt und wird eigentlich ins Gegenteil verkehrt, wenn hier der Geist dasselbe wäre wie Jesus, denn dann würde er sich selbst verherrlichen. Das ist ein falsches Gottesbild, das man daraus ziehen müsste in dem Fall. Christus und sein Geist sind zwei unterschiedliche göttliche Persönlichkeiten. Ganz kurz noch, die vier göttlichen Eigenschaften aus dem Alten Testament treffen auch auf den Geist zu. Er ist der Schöpfer. Hiob 33,4 heißt es, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Atem des Allmächtigen belebt mich. Zweitens, er sieht die Zukunft. Jesus selbst hat gerade gesagt, er wird euch das Kommende verkündigen. Und Petrus sagt, dass all die Prophezeiungen in der Bibel von wem eingegeben worden sind? Vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist sieht die Zukunft. Er ist auch der Retter. Denn, da habe ich jetzt keinen Vers, aber ohne den Heiligen Geist können wir nicht wiedergeboren werden, können wir nicht geheiligt werden, können wir nicht Christus ähnlich werden. Er ist Retter. Und viertens, er ist ewig. Hebräer 9,14. Christus hat sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer dargebracht. Jetzt möchte ich noch ganz kurz den Sack zusammenbinden und die Frage stellen, wenn die Bibel davon spricht, dass es drei Persönlichkeiten gibt, drei Personen, die alle göttliche Eigenschaften besitzen, die alle Gott sind, warum spricht sie dann von einem Gott? Welchen Sinn hat das für uns? Ist das jetzt nur so eine theologische Rangelei irgendwie? Ist das nur was für die Experten? Oder hat es eine Bedeutung für mich, für meinen Glauben? Drei. Einigkeit. Einen ganz wichtigen Schlüssel finden wir im Schöpfungsbericht in 1. Mose 1, 26. 1. Mose 1, 26 und 27. Die ganze Zeit haben wir bis dahin gelesen, dass Gott sagt, es werde Licht, das und das soll geschehen, Gott spricht, immer in der Einzahl. Aber hier, bei der Erschaffung des Menschen, auf einmal spricht Gott von wir. Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild. Auf einmal gibt er einen Hinweis, dass hier mehr als eine Person beteiligt ist. Warum gerade hier? Weil vielleicht er jetzt mehr als eine Person schafft, nämlich Mann und Frau. Lesen wir mal. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Das ist wie ein Parallelismus, ja? Sagt dreimal das Gleiche. Im Bild Gottes, in Gottes Bild, als Mann und Frau. Das ist so ein Hinweis wie, was ist denn das Bild Gottes? Wo ist denn diese Abbildung? dass ein Gott, der aus drei Personen besteht, aber als ein Gott auftritt, jetzt einen Menschen schafft, der aus zwei Personen besteht, aber durch die Ehe zu einem Fleisch wird. Und was heißt ein Fleisch? Fleisch ist einfach ein Ausdruck in der Bibel für Person, für einen Mensch. Also Gott nimmt zwei Menschen und sagt jetzt zu ihnen, ich füge euch zusammen zu einer Person. Natürlich nicht zählbar, sondern das ist eine innere Einheit. Warum? Ja, weil sie ein Abbild sind von mir, von Vater und Sohn und Geist, verbunden in Einheit, in einer inneren Einheit. Nicht äußerlich, nicht zählbar, sondern in einer inneren Einheit. Da ist eine Abbildung geschaffen zwischen Gott und dem Mensch. Gottes Dreieinigkeit wird in der Zweieinigkeit des Menschen abgebildet. In dem Sinne kann Jesus vom Vater sagen, ich und der Vater sind eins. Es ist eine innere Einheit. Zwei Personen, die sich einig sind in ihrem Wesen, in ihren Absichten, in ihren Wünschen. Diese innere Einheit zeigt sich nicht nur in der Ehe, sondern, jetzt gute Nachricht für alle Singles. Apostelgeschichte 4,32, sie ist ein Bild dafür, wofür Gott den Menschen eigentlich geschaffen hat. Als ein soziales Wesen, wo eine liebevolle Einheit mit anderen entsteht. Apostelgeschichte 4, Vers 32 berichtet über die Urgemeinde. Die Menge derer aber, die gläubig geworden war, war ein Herz und eine Seele. Herz steht für das Denken und Wollen. Sie waren sich einig in ihrem Wollen, in ihrem Wesen. Und eine Seele heißt ein Mensch. Seele ist auch nur ein Ausdruck für Mensch. Also die Gemeinde macht hier das Gleiche wie damals Adam und Eva, wo Gott gesagt hat, ihr sollt zu einem werden, zu einer Person, zu einem Fleisch. Da sagt es jetzt über die Gemeinde, zu einer Seele, zu einer Person. Wodurch? Durch die Liebe, durch den Erlösungsplan. Die Erlösung besteht darin, dass diese Einigkeit, die in Gott herrscht, durch Liebe, durch Unterordnung, durch Wertschätzung, dass die im Menschen wiederhergestellt wird. Das ist das eigentliche Geheimnis der Dreieinigkeit. Sie zeigt uns, wo wir herkommen und wo wir hin sollen. Wieder zurück in die Einigkeit durch die Liebe. Und das lernen wir in der Gemeinde. Das lernen wir in der Ehe, aber auch in der Gemeinde. In dieser Einigkeit wird das Bild Gottes in uns wiederhergestellt. Denn sie geschieht durch die Liebe und die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Ich hoffe, dass wir ein Stück sehen konnten, dass diese Lehre von der Dreieinigkeit einen festen biblischen Boden hat, aber vor allem, dass diese Lehre einen Sinn hat. Sie möchte Gottes Bild in uns wiederherstellen. Sie möchte, dass wir wieder zu einem Herz und einer Seele werden, so wie Gott es ursprünglich gewollt hat. Denn das ist das Schönste, was es gibt. Möge Gott uns darin segnen. Amen. Wir beten. Herr Jesus, großer Gott, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, denn du bist der Grund, dass wir etwas verstehen dürfen von Gott und vom Wesen Gottes, von seinem Charakter. Du hast den Vater uns offenbart, seine Liebe, seine Hingabe. Herr, es ist ein großes Geheimnis, wenn wir im Wort von dem ewigen Gott erfahren dürfen, der alle Grenzen menschlich übersteigt, der schon immer da war, schon immer da sein wird. Du kennst die Zukunft. Du bist der Schöpfer und du bist auch der Erlöser. Wir verdanken dir alles und wir sind nur ein Hauch im Vergleich zu dir. Und dennoch liebst du uns sehr. Und du möchtest dein Bild in uns wiederherstellen. Herr, danke, dass du selbst in deiner Gottheit uns etwas offenbarst von deinem Wesen. Wohin wir wieder hingelangen sollen, in die Einheit. Und danke, Herr, dass du uns auch zeigst, wie das geschehen kann, indem wir nämlich nicht uns selbst verherrlichen, sondern den anderen. den anderen höher schätzen als uns selbst, indem wir dir die Ehre geben und demütig sind, demütig wandeln mit dir. Herr, lass uns das lernen von dir und auch von der wunderbaren Wahrheit her, die wir in der Dreieinigkeit in der Bibel finden, dass es ein Gott ist, der Diener geworden ist und der sich nicht selbst in den Mittelpunkt stellt. Hab von Herzen Dank dafür und segne du bitte noch diesen Tag und führe uns in diese Einheit als Gemeinde, die du versprochen hast. Hab Dank in Jesu Namen. Amen.